Und heute spreche ich über 1. Petrus
6, also Kapitel 1, Vers 6 und 7 und folgende.
So hat man es auch in der Synagoge gemacht und auch Jesus hat es so gemacht, das Wort Gottes laut zu lesen. Ich fange an, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Vers würde schon reichen, wir bräuchten gar nicht mehr von der Bibel. Wenn man das mehrmals liest, da steckt so viel drin. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Wow, da gibt es was im Himmel, unverwelklich, unverderblich, und dahin soll unsere Perspektive gehen. Also Petrus lenkt hier den Blick auf den Himmel, auf das Ewige. Das ist auch die Perspektive, aus der er schreibt. Vers 5, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Also Seligkeit meint dieses Soterios, also diese Errettung, diese Heilwerdung. Und jetzt kommt Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Das ist die Perspektive, aus der Petrus schreibt. Er schreibt an Pilger, also auch an uns, die wir hier Pilger sind auf der Erde. Und unser wirkliches Ziel ist die Ewigkeit. Also er sagt, wir dürfen nicht alles aus dieser weltlichen Perspektive sehen, sondern wir müssen auf die Ewigkeit schauen. Der Hintergrund ist, das erkläre ich nachher noch, Petrus ist in Babylon, das ist so eine Verschlüsselung, er ist in Rom und er schreibt an die Zerstreuten in der Provinz Asien, Bithynien, Galatien, Pontus. Sie sind zerstreut, weil in Rom war Verfolgung. Und Jassir Erik hat mal gesagt, von dem haben wir ja schon oft gehört, dass die einzige Hoffnung, die Christen haben in diesen arabischen Ländern, wo sie verfolgt sind, ist diese Hoffnung auf die Ewigkeit. Weil mehr haben sie nicht mehr. Sie haben alles verloren, sie werden verfolgt, getötet, sterben als Märtyrer. Und deswegen zeichnet Petrus einen Blick auf die Ewigkeit hin, weil er spricht zu verfolgten Christen, die zerstreut sind und die vorher aber eigentlich in Rom waren. Heute Morgen habe ich schon zwei Wunder erlebt oder zwei wirklich coole Sachen. Und zwar bin ich aufgestanden, war wach und unser Pflegekind, der muss immer noch oben im Zimmer bleiben, bis um 7:30. Das tut ihm richtig gut und es tut uns auch gut. Und dann ist er so für sich und das hilft ihm richtig. Und heute Morgen hat er gesungen. Oh, lieber Gott, du bist so gut, du hast die Erde gemacht, ich liebe dich. Und ich so, wow. Ich saß da unten, habe mich vorbereitet für diese Predigt und habe gedacht, hey, wie schön, Gott schickt uns so ein Pflegekind und der ist wirklich komplett vorbereitet. Der hat so einen Hunger nach Gott, der saugt das alles auf. Das ist so schön. Und dann habe ich noch, ich habe eigentlich mehrere Wunder heute Morgen schon erlebt, ich weiß gar nicht, was heute los ist. Ich habe noch ein zweites Wunder erlebt. Und zwar bin ich mit dem Fahrrad hierher gefahren, mit dem E-Bike, muss ich dazu sagen. Das kostet keine Anstrengung. Die Leute sagen immer, oh, du fährst mit dem Rad, aber hey, das ist ein E-Bike. Auf jeden Fall fahre ich da auf dem Fahrradweg und ich brauche echt viel Platz auf dem Radweg. Ich habe auch einen breiten Lenker. Und dann kommt hinter mir ein Rennfahrer und der flucht und scheißt mich. So, hey, du blöder Idiot, du brauchst ganz Platz und so. Und ich kenne die Rennfahrer. Wisst ihr, die Rennfahrer hassen die E-Bike-Fahrer. Weil die Rennfahrer sind sowieso schneller, aber die sagen sich, hey, ihr E-Bike-Fahrer, ihr habt einfach nur einen Motor. So, ihr seid voll eine niedrigere Gesellschaftsschicht. Weil wir sind hier Rennfahrer, ich habe einen Helm auf, ich habe meine Fahrradkleidung von VD oder sonst was, aber die hassen E-Biker. Das ist so. Ihr müsst mal auf Fahrradwegen, das ist so eine eigene Kultur. Auf jeden Fall hat der mich komplett zusammengeschissen Und dann durfte ich aber für ihn beten. Also jetzt nicht so, wie ihr denkt, ich erkläre es euch. Ich habe dann zu ihm gesagt, hey, der Fahrradweg gehört auch mir, ich darf hier auffahren. Noch weiter, dann hat er mich zusammengeflucht. Und dann habe ich so gedacht, oh nee, jetzt vor einer Predigt. Also gut, habe ich angefangen, ihn zu segnen und für ihn zu beten. Ich habe gesagt, Herr, ich segne ihn und ich vergebe ihm jetzt und ich lege das vor das Kreuz, weil es tut ja auch ein bisschen weh, wenn dich jemand so zusammenscheißt. Also durfte ich heute Morgen schon für einen Rennfahrer beten. Das war richtig gut. Ich habe echt gebetet, dass Gott ihn berührt. Und ich glaube auch, dass Gott ihn berührt. Das war so meine Verfolgung und meine Anfechtung. Hier geht es ja heute um, in Vers 6, mancherlei Anfechtungen. Ich würde sagen, das war jetzt heute meine größte Anfechtung, dieser Rennradfahrer. Im Vergleich zu dem, was Petrus schreibt, natürlich nichts. Spannend ist hier, dass das Thema ist Feuer heute Morgen. Also es geht hier dem Petrus in Vers 6 um Anfechtungen und er schreibt damit in Vers 7, euer Glaube als echt befunden wäre und viel kostbarer als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Also Petrus beschreibt hier einen Glauben, der geläutert wird durch Feuer. Und um zu verstehen, vor welchem Hintergrund er das schreibt, möchte ich ein bisschen über Petrus sprechen. Die Doris hat mir schon ein paar Sachen abgenommen, das ist gut. Aber es gibt noch ein paar interessante Tatsachen. Also Petrus ist der Autor hier von dem Brief und er war so ein Fischer. Kam aus Bethsaida. Bethsaida ist ein Fischerdorf, Galiläa im Norden. Das ist mehr grün auch. Was wären Fischer heute so für einen Beruf unter uns? So Maurer oder Elektriker oder sowas. Also, oder keine Ahnung, es war halt so ein richtiger Draufgänger, so ein rauer Typ, die Fischer. Das war ein hartes Leben. Petrus wird in den Evangelien, sein Name wird am meisten erwähnt von Jesus. Keiner spricht in den Evangelien auch so viel mit irgendeinem Jünger wie Jesus mit Petrus. Jesus hat den Petrus auch mehrmals ermahnt, mehr wie alle anderen Jünger. Und genauso hat Petrus auch Jesus zurechtgewiesen, hat auch manchmal gesagt, hey Jesus, was machst du jetzt da und so, das geht doch nicht. Also es zeigt so wegen was über seinen Charakter, der Petrus war echt so eine starke Persönlichkeit. Und er war immer schneller mit seinem Mund wie mit seinem Kopf. Der hat einfach immer rausgehauen, was ihm gerade stinkt, was ihn nervt. Und trotzdem spricht Jesus genau diese Jungs ja immer an. Das ist ja in der Schule auch so, die wo ganz hinten sitzen, die größten Rebellen, die auffälligsten, das sind die, die Jesus eigentlich sucht, weil genau die braucht er. Und es gibt echt viele spannende Geschichten, zum Beispiel wie Petrus auf dem Wasser läuft oder wie er so viele Fische fängt, dass sein Netz zerberstet. Oder wo alle Jesus verlassen, in Johannes 6, und Petrus sagt, aber ich bleib bei dir. Petrus erkennt, dass Jesus der Christus, also der Messias ist. Das haben die anderen auch nicht verstanden. Also er hat auch gleichzeitig eine ganz tiefe Erkenntnis und eine tiefe Gottesbeziehung. Dann sagt Petrus, wie oft muss man vergeben? Sagt er 7-mal. Eigentlich war es in der Kultur, hat man gesagt, 3-mal vergibt man und beim 4. Mal haut man drauf. Und dann sagt Petrus, 7-mal musst du vergeben, hat er gedacht, wow, toll. Dann sagt Jesus, nee, 7-mal, 70-mal. Dann gibt es die Situation, wo Jesus die Füße waschen will und Petrus sagt, wasch doch gleich meinen ganzen Leib. Irgendwie ist das schon eine Persönlichkeit der Petrus. Dann gibt es ja diesen der mir das Ohr abschlägt. Ne? Ich gehe davon aus, er wollte ihm wahrscheinlich den Kopf abschlagen, hat aber nicht richtig getroffen. Das ist schon krass, einfach sein Schwert zu zücken und jemanden den Kopf abschlagen. Petrus verleugnet Jesus auch, obwohl er gesagt hat, ich werde dich nie verleugnen. Aber dann gibt es auch eine öffentliche Wiederherstellung, wo Jesus den Petrus wiederherstellt, wo er sagt, weide meine Schafe. Und wo er sagt, dass er ein Fels ist. Er sagt zwar, dieser Fels ist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue, dabei man denkt, dass er auf den Fels deutet und eigentlich sich meint, aber Petrus ist der auf den diese Gemeinde der Apostel gegründet wird. Und jetzt die Situation, an die Leute, die er schreibt, die zerstreut sind. Die kommen alle aus Rom. Der Petrusbrief wurde so 64 nach Christus geschrieben. Und 64 nach Christus war dieses Jahr, als Rom brannte. Und zwar war das so, Nero war Kaiser in Rom. Und Nero wollte Rom groß machen als Stadt. Er wollte es verschnörkeln, verschönern, er wollte große Plätze bauen, er wollte sich eine Statue bauen. Aber der römische Senat hat gesagt, nein, wir sparen Geld. Wir geben kein Geld aus, ist alles okay. Aber Nero war wie besessen und er war wirklich ein kranker Mann. Und was hat er gemacht? Viele Historiker glauben, dass er ein Feuer gelegt hat und Rom brannte und Nero hat nichts übernommen. Dieses Feuer ging 6, 7, 8 Tage, überall hat es gebrannt, die Büchereien, alle schönen Orte, alles ist niedergebrannt und man sagt, Nero hat Geige gespielt und hat das Feuer nicht gelöscht, weil er wollte die Stadt zerstören, damit er nachher Geld kriegt, um sie neu aufzubauen. Und so hat er den Senat und den Willen des Senats umgangen. Und dann gab es so Stimmen, die gedacht haben, Nero, das warst doch du. Das ist nicht ganz bewiesen, geschichtlich. Und dann hat Nero was gemacht, er hat sich die Schwächsten in der Gesellschaft ausgesucht und das sind immer die Christen. Die Christen sind oft eine Minderheit. Und hat gesagt, das waren die Christen. Und daraufhin kam so eine starke Welle der Verfolgung gegen die Christen. Wenn wir das lesen, das ist grausam. Tacitus ist so ein Geschichtsschreiber. Die Christen waren es die Schuldigen. Das ist auch die Zeit, wo Petrus getötet wurde. Auch Paulus wurde in dieser Zeit getötet. Sie waren schuld für diesen Brand Roms. Alle haben die Christen auf die Christen gezeigt. Und die Folge waren 3 Jahre der blutigsten Jahre und 3 Jahre des Martyriums. Christen wurden gequält. Kinder müssen jetzt weghören. Tacitus, dieser Geschichtsschreiber, schreibt, sie wurden verhöhnt, sie wurden an Kreuze geheftet, sie wurden von Hunden gejagt und man hat sie sterben lassen durch die Bisse von Hunden. Und sie wurden mit Tierhäuten überdeckt und Nero hat sie dann nachts angezündet, damit sie seinen Garten erleuchten. Petrus wird mit dem Kopf nach unten getötet in dieser Zeit. Wir schreiben eine Zeit der heftigsten Verfolgung, so wie sie auch heute wieder stattfindet. Ja, gerade in Pakistan habe ich einen Bericht gelesen, das hört man in keinen Nachrichten, wie sie wieder Kirchen niederbrennen und Christen töten. In Kenia habe ich das manchmal gehört, wenn sie jemand einfach anzünden, wir können uns das gar nicht vorstellen. Aber es geht hier um ein Feuer und dieses Feuer ist gegen die Christen und Petrus gibt diesem Feuer einen Namen. Er nennt es mancherlei Anfechtungen. Also was hinter diesem Wort steht, jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid. Also ihr seid traurig in mancherlei Anfechtungen. Da steht genau das hinter, ihr werdet gerade verfolgt und deswegen seid ihr traurig, deswegen seid ihr betrübt in mancherlei Anfechtungen. Und dann sagt er aber, es dient dazu, damit euer Glaube als echt und kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Wenn ich das jetzt lese vor diesem Hintergrund mit diesem Verbrennen und Jesus und Petrus jetzt wieder das Wort Feuer benutzt, dann glaube ich, dass er mit diesem Feuer was sagen will. Er sagt, ihr werdet gerade verbrannt, aber das Feuer nutzt dazu, dass euer Glaube geläutert wird. Und das finde ich schwierig, weil jetzt könnte man davon ableiten, dass Gott Leid zulässt und Feuer in unserem Leben, damit unser Glaube geläutert wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Charakter dieses Feuers, was gegen die Christen kommt, ist tiefst teuflisch. Das, was Nero tut, ist tiefst dämonisch. Und so sehe ich Feuer eigentlich und diese Anfechtungen, die auf uns kommen als Christen und dieses Leiden, hat eigentlich einen anderen Charakter. Einmal ist der Teufel, der uns angreift.
In Jakobus schreibt er, dass Anfechtung und Verfolgung kommt nicht von Gott. Also es wäre eine falsche Theologie, jetzt zu denken, Gott schickt es oder Gott lässt es zu. Und Jakobus schreibt, das sind unsere eigenen Begierden. Und so generell in der Bibel ist klar, Anfechtung, Leid und Zerstörung kommt, weil wir leben in einer sündigen Welt. Aber Gott schickt nicht diese Verfolgung, uns zu testen. Aber der Charakter von diesem Feuer jetzt und von dieser Anfechtung hier in dem Vers ist tiefst teuflisch. Der Plan ist hier, die Christen zu zerstören und die Christen in ihrem Glauben zunichte zu machen. Und sie so fertig zu machen, dass sie ihren Glauben aufgeben. Und das ist der gleiche Plan, den der Teufel hat, als er vor Gott tritt und den Hiob durch Krankheit und Leid zerstören will. Und in diese Situation spricht Petrus und sagt, wenn ihr in solchen Anfechtungen seid, wo der Teufel euch anfechten will, dann gewinnt diese Ewigkeitsperspektive und seht es aus einer anderen Perspektive. Und das ist jetzt hier die absolute Wendung. Er sagt, der Charakter dieser Anfechtung ist teuflisch, aber Gott macht daraus was Göttliches. Ihr kennt ja diesen Spruch, Gott macht aus Mist Dünger. Das heißt, das, was der Teufel versucht in eurem Leben zu zerstören und was in seinem Charakter böse ist, das dreht Gott komplett. Das heißt, eure größte Anfechtung, euer größtes Versagen in eurem Leben und eure größte Niederlage wird zu eurem größten Sieg. Nicht, weil Gott es jetzt zulässt oder dass der Teufel euch versucht, um euch zu testen, sondern das ist einfach der Lauf der Welt. Der Teufel hat so viel Autorität, euch zu testen, aber Gott dreht es. Er sagt, dass dieses Leiden, diese Not, das, was euch versucht und das, was dass das was Gutes hervorbringt. Er macht aus Mist Dünger. Indem dieses Feuer, diese Anfechtung, er dreht es. Und diese Perspektive brauchen wir, dass das, was dich gerade in deinem Leben anfechtet, das, was dir gerade Kraft kostet, da, wo du gerade am meisten leidest, dass wir heute Morgen hier die Perspektive wechseln und dass wir da nicht mehr dieses Feuer, was uns zerstören will, sehen, was uns verbrennen will, sondern dass wir jetzt dieses Feuer Gottes darin sehen und dieses Feuer Gottes zulassen und dass wir sagen, Herr, ich will nicht, dass dieses Feuer mich verbrennt, sondern ich will jetzt dein Feuer, das will Gott tun. Er will mit seinem Feuer da reinkommen und durch sein Feuer was ändern. Und sein Feuer bringt drei Sachen. Sein Feuer bringt Wärme. Es wird dir so eine Wärme, so ein Frieden hier drin, gibt dir sein Feuer Frieden. Sein Feuer bringt Licht. Es leuchtet und beleuchtet sein Wort. Und es gibt uns Erkenntnis, seinen Geist zu verstehen. Und sein Feuer reinigt unser Leben, dass unser Glaube ist wie Gold. Und deswegen möchte ich sein Feuer. Ich möchte das Feuer Gottes, ich möchte das Feuer des Heiligen Geistes. Und das habe ich heute Morgen gebetet. Ich bete manchmal auf Englisch. I want your fire. Ich habe gebetet, dass Gottes Feuer reinkommt in diese Situation, dass Gottes Feuer ein Licht darauf scheinen kann, in diese Situation, die uns gerade für uns ein Kampf sind. Damit sich diese Situationen drehen in unserem Leben und wir das jetzt, was wir jetzt haben, aus Gottes Perspektive sehen und damit er das wenden kann. Er kann aus diesem Schlechten alle Dinge, Römer 8, dienen euch zum Besten. Ah, helft mir mal kurz. Denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten tun. Das heißt, das, was gerade gegen dich gerichtet ist und was dich zerstören will, wird dir zum Besten dienen, weil Gott da reinkommt. Wenn sein Feuer da reinkommt, dann kann sich das drehen. Wenn sein Licht seines Feuers da reinkommt, dann dreht sich das heute Morgen. Dann wird es dir zum Besten dienen und dann wird es dein Glauben läutern.
Und es ist wichtig, dass unser Glaube geläutert ist, damit er rein ist, damit er gereinigt ist. Zur Ehre, Lob und Herrlichkeit von ihm heißt es. Gott, ich will dein Feuer, ich will dein Feuer in meinem Leben. Gestern Abend habe ich noch gemerkt, wie ich das nicht beten kann. Das war mir zu schwer, das war mir zu viel, weil da gibt es ja auch noch Dinge. Ich will vielleicht sein Feuer gar nicht. Weil ich habe auch Angst davor, dass sein Feuer Dinge bereinigen will oder Dinge wegnimmt oder dass sein Feuer vielleicht zu stark ist. Aber heute Morgen habe ich mich entschieden, Gott, ich will dein Feuer. Das Feuer bringt Licht, das Feuer bringt Frieden und das Feuer reinigt das Gold. Ihr kennt ja diese Geschichte von dem Silberschmied, aber bei Gold ist es, denke ich, genauso. Der sein Gold reinigen muss und zum Reinigen erhitzt er es mit Feuer. Und bei dem Erhitzen kommt dieser ganze Dreck raus und dann schöpft er den Dreck ab. Dann macht er es wieder heiß, dann kommt wieder Dreck raus und das läutert das Feuer, das steht hinter diesem Prozess der Läuterung. Und irgendwann, wenn das Gold ganz geläutert ist, dann sieht der Goldschmied sein eigenes Angesicht. Gott nutzt dieses Feuer mit seinem Feuer gemischt und er nutzt es als eine Läuterung für unseren Glauben. So steht es hier. Also diese Anfechtung, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden wird, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Also unser Glaube wird hier geläutert durch die Anfechtung, damit der Goldschmied am Schluss sein eigenes Angesicht sieht. Damit dieses Gold so eine glatte Oberfläche hat, dass es wie ein Spiegel ist. Gott reinigt unser Leben durch sein Feuer, damit er sich selbst in uns sieht. Und das kann aber nur gehen, wenn wir dieses Feuer richtig interpretieren. Ich habe schon so viele Menschen an diesem zerstörerischen Feuer, was vom Teufel eigentlich kam, scheitern gesehen. Weil Zeiten des Feuers, das sind eigentlich immer eine Chance zu einer Wende. Dazu muss ich 2. Korinther 7 lesen. Und ich bin immer sehr traurig, wenn diese Chance nicht genutzt wird, wenn diese größte Anfechtung nicht zu unserem größten Sieg wird und wenn das Böse, was gegen uns steht, nicht uns zum Guten dient. Und das verstehe ich so. 2. Korinther 7, Paulus schreibt, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wird zur Seligkeit eine Reue, die niemand reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Petrus sagt ja, ihr seid traurig in mancherlei Anfechtung. Paulus sagt jetzt, es gibt eine Traurigkeit, woher auch immer die kommt, aber diese Traurigkeit will was bewirken. Und sie wird zur Seligkeit, also Seligkeit bedeutet immer dieses Soteria, das ist diese ganzheitliche Heilwerdung des Menschen. Das ist einmal die Errettung, diese zukünftige, aber es ist auch dieses ganzheitlich Heil und Gesundwerden hier. Also die Traurigkeit, die kann zur Seligkeit werden, also zur Soteria, wenn sie eine Reue bewirkt. Also wir werden traurig durch Anfechtungen, weil uns das beschäftigt und es soll bewirken, eine Reue. Reue ist Metanoia, bedeutet immer, ich kehre um und ich wende mich zu Gott. Wenn sie aber eine Traurigkeit der Welt bewirkt, also die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod, wenn wir mit dieser Traurigkeit aus der Anfechtung heraus nur weltlich interpretieren, dann wirkt sie den Tod, dann zerstört sie unser Leben. Wenn Gott dir etwas wegnimmt oder dir etwas nicht gibt, weil es vielleicht noch nicht dran ist oder weil es darum geht, es loszulassen, und du interpretierst es weltlich, so schreibt Paulus das, dann wirkt es in dir den Tod, dann zerstört es dein inneres Ich, weil du dann sagst, Gott, warum gibst du mir das nicht? Und Gott, warum lässt du das zu? Und das ist weltlich interpretiert. Aber Paulus sagt, die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit, also sie wirkt zur Soteria, zur Heilwerdung und Gesundwerdung und Errettung. Und diese Traurigkeit wirkt, wenn sie zur Reue wirkt, also zur Umkehr, nämlich
dass wir zu Gott schauen und es geistlich interpretieren und Gott da reinlassen.
Dann wirkt sie zur Seligkeit.
Das heißt, die Anfechtung in deinem Leben, egal woher sie kommt, Jakobus sagt, sie kommt nicht von Gott, deswegen, das habe ich nicht gesagt. Sie kommt auch nicht immer von Teufels, manchmal ist es einfach auch noch die sündhafte Welt, in der wir leben. Hier in Petrus kommt sie vom Teufel. Egal woher sie kommt, sie soll in dir ein Werk vollbringen. Durch Gottes Feuer. Ich gehe noch zu 1. Korinther 3, Vers 11. Und hier geht es um unser Lebenshaus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werkes ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Es geht hier um unser Werk, um unser Lebenswerk.
Also um unseren Lifestyle. Was ist so dein Lifestyle, wenn du dein Leben reflektierst? Wie fasst du dein Leben zusammen? Was sind deine Gewohnheiten? Was ist dein Lifestyle? Stehst du morgens auf, verbringst Zeit mit Gott? Oder bist du jemand, der viel Abenteuer sucht? Das ist gar nicht bewertet.
Aber in diesem Lifestyle und in unserem Lebenshaus, was wir auf Christus bauen, gibt es so ein paar Sachen, die am Ende, wenn das Feuer kommt, also dieser Tag des Gerichts, wo wir vor Gott stehen, da wird sich zeigen, ob die dem Feuer standhalten. Und jetzt ist die Frage, was hält denn hier dem Feuer stand? Also Gold bei Feuer wird geläutert. Silber wird auch geläutert, Edelsteine, wenn das Feuer kommt. Das würde ich so verstehen, Edelsteine. Sie werden ja auch geprüft. Hier geht es dreimal so um so ein Prüfen. Wenn Licht, Edelsteine prüft man mehr so mit diesem Licht des Feuers vielleicht. Die hält man gegen das Licht, dann guckt man, ob die echt sind. Ich denke, diese drei Dinge werden durchs Feuer geläutert. Dann kommt Holz, Heu und Stroh. Die drei Dinge verbrennen. Und spannend ist, Gold, Silber und Edelsteine finden wir nicht an der Oberfläche des Lebens. Sondern für alle drei müssen wir graben, tief graben. Holz, Heu und Stroh findest du überall, aber es wird verbrennen. Und zwar wird es so sein, am Tag des Gerichts werden die Sachen sowieso verbrennen. Und deswegen sage ich heute Morgen, eigentlich ist es besser, wenn das jetzt verbrennt. Wie erst am Tag des Gerichts, weil am Tag des Gerichts heißt es hier, werden wir Schaden nehmen. Wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Also Gold, Silber und Edelsteine, die Sachen, die geläutert sind, wenn das Feuer kommt, das macht denen gar nichts, im Gegenteil. Und für die Sachen, wo wir tief gegraben haben, die aus einer tiefen Gottesbeziehung kommen, dafür werden wir Lohn empfangen, weil die haben Bestand. Bei Martha und Maria, die zu seinen Füßen sitzt, das sagt Jesus, das hat Bestand, das hat Ewigkeitsbestand. Alles, was wir in die Ewigkeit investieren, hat Bestand. Das, was du aber in Heu, Stroh und Holz investierst, hat keinen Bestand. Du kannst dir ein wunderschönes Haus aus Holz bauen, du kannst dir ganz viel Stroh sammeln und Heu und es sieht toll aus, du hast viel Geld, du siehst gut aus, du bist sportlich, du hast eine tolle Erscheinung. Aber das ist nur Heu und Stroh. Und wird dann verbrennen am Tag des Gerichts und die Person wird Schaden nehmen, heißt es eben, 1. Korinther 3, Vers 15. Aber er selbst wird gerettet werden durchs Feuer hindurch. Also die Errettung verlieren wir nicht, aber wenn es offenbar wird, nehmen wir Schaden. Und deswegen glaube ich, ist es besser, dass dieses Feuer jetzt in unser Leben kommt. Deswegen sage ich heute Morgen, ich will dein Feuer. Nicht nur jetzt dieses Feuer des Gerichts, also dieser Reinigung, sondern ich will Gottes Feuer. Gott ist ein verzehrendes Feuer, sagt er. Und das ist die Ewigkeitsperspektive, die wir in 1. Petrus finden. Deswegen, das finde ich so gut. Er sagt, wir sind wiedergeboren, wir haben eine lebendige Hoffnung und wir haben ein Erbe, was wir irgendwann empfangen. Er sagt, hey, guck doch nicht auf das, was jetzt ist, sondern du hast ein Erbe und das wirst du irgendwann bekommen. Schaut mal auf die Ewigkeit, also versucht mal euer Leben aus der Ewigkeitsperspektive zu interpretieren. Dann wird nämlich alles wertlos, was wir hier gerade erwirtschaften. Es geht um die Ewigkeit, wir sollen da rein investieren, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Nur das hat Bestand, alles andere wird verbrennen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, Heu, Stroh und Holz. Das sind jetzt keine schlechten Sachen. Er sagt jetzt nicht, dass die Sachen schlecht sind. Aber wir sollen da drauf, es geht ja um dieses Lebenshaus, das, damit sollen wir nicht bauen. Wir brauchen Heu und Stroh. Also als ich meine Ziegen auf dem Acker hatte, ich habe den Stroh gegeben und Heu. Und meine Hütte habe ich aus Holz gebaut. Wir brauchen das auf jeden Fall. Aber damit sollen wir nicht bauen.
Wir brauchen
Gottes Feuer. Das ist mein Gebet. Und heute Morgen kann ich es wirklich auch mit Ernsthaftigkeit beten. Und ich erwarte jetzt auch nicht von euch, dass ihr das gleich mit mir in Ernsthaftigkeit betet. Weil es ist ja ein Prozess. Ich habe ja den Vorteil, ich habe den Prozess schon durchlaufen. Ihr wusstet ja gar nicht, dass ich heute über das Feuer predige. Aber wir brauchen Gottes Feuer, einmal diese Reinigung, aber dann auch, und das brauchen wir heute Morgen, glaube ich, dieses Licht. Und ich glaube, die erste Aufgabe ist immer das Wort, also das Gesetz und der Geist, das siehst du durchs ganze Alte Testament, immer der Geist Gottes. Und wir sehen im Alten Testament im Tempel, das sagt Gott, dieses Feuer soll immer brennen im Tempel. Auch das Brandopfer, wenn sie es bringen, die sollen das die ganze Nacht durch soll das brennen. Der Heilige Geist, der ist immer da. Das ist ein Symbol dafür, der ist immer da. Und der Heilige Geist, die erste Aufgabe des Heiligen Geistes und dieses Feuer ist, dass er Licht bringt auf das Wort Gottes. Das heißt, nur mit dem Geist Gottes können wir dieses Wort Gottes erkennen. Deswegen auch im Tempel, der Tempel ist ein Bild für unser Inneres. Da stehen ja diese Schaubrote, die stehen für dieses Wort Gottes auch. Und nebendran steht dieser Leuchter. Und da drin ist ja eigentlich dunkel und erst dieser Leuchter bringt Licht auf das Wort Gottes. Und wir brauchen heute Morgen dieses Wort Gottes in uns drin und wir brauchen dieses Licht Gottes, was dieses Wort Gottes erleuchtet, damit sich unsere Perspektive auf diese Ewigkeit ausrichtet und dass wir aufhören, auf Heu, Stroh und Holz zu gucken. Wie kriegen wir das zusammen? Jesus, Heiliger Geist, das ist ja immer eins. Jesus sagt, wenn der Geist Gottes kommt, das ist das Feuer, wird er mich verherrlichen. Dem Geist Gottes geht es nicht um sich selber, dem geht es um Jesus. Das Zentrum ist immer Jesus. Im ganzen Alten Testament Jesus, ob ihr es glaubt oder nicht. Jeder Vers des Alten Testaments ist davon durchdrungen, dass es um Jesus geht. Weil das Alte Testament ist eine Offenbarung auf Jesus hin. Jesus sagt von sich selbst, er ist die Erfüllung in Römer 10. Ich bin das Telos, also das Ziel des Gesetzes. Das ganze Alte Testament deutet auf Jesus Christus hin. Und der Heilige Geist, der kommt da nicht nur als Feuer, um Dinge zu reinigen, sondern er kommt, um mich zu verherrlichen, sagt Jesus. Es geht um Jesus, weil Jesus ist dieser offenbar gewordene Gott. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Nur in Jesus können wir den Vater sehen. Deswegen ist Jesus Christus auch so wichtig. Und deswegen kann keine andere Religion das bieten, was Jesus bietet. Er ist das Bild des lebendigen Gottes, heißt es in Hebräer. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott, den Vater. Und das größte Werk Jesus ist das, dass er sagt, es ist vollbracht. Das ist ja dieses Perfekt, was ich gesagt habe. Wir können dem nichts hinzufügen, es ist vollbracht am Kreuz. Und wenn wir dieses Brot und diesen Wein zusammen trinken, was diese Gemeinschaft mit ihm symbolisiert, dann drücken wir damit aus, es ist vollbracht. Und durch das Feuer des Geistes können wir das erkennen.